Verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, mit Prälud und Introduktion zur Elevatio aus der Musik pour les funérailles de la Reine Marie-Thérèse von Marc-Antoine Charpentier und einem frühen Gedicht Thomas Bernhards aus seinem Gedichtzyklus In hora mortis, das gewissermaßen die folgende Stunde thematisch vorausklingen lässt, seien Sie herzlich begrüßt zu dieser ersten Soiree im Ernst-Alt-Kunst-Forum hier in Hannweiler. Was Sie erwartet, es ist ein herbstliches Thema. Es passt so recht in die Jahreszeit, zu den kürzer werdenden Tagen, zu den länger werdenden Schatten. Was nützt der Glanz, der einst uns soll umfließen, wenn vorher wir im Todeskampf erstarrten und ohne Obdach das Gefühl verödet, resoniert Michelangelo in einem späten Sonett. Noch einmal vielleicht die Sonne eines goldenen Oktober und dann die Novembertristesse mit ihren toten Gedenktagen, mit aller Heiligen und aller Seelen. Wenn Sie das Foto auf dem Flyer zur heutigen Veranstaltung betrachten, dann werfen Sie einen Blick ins Atelier Ernst Alts in der Saarbrücker Petersbergstraße im Frühjahr 1991. Auf einem Drehhocker steht das Modello zur von Alt selbst so betitelten Mainzer Pietà. Unvollendet, stehen gelassen, eine stumme Mahnung zur Arbeit. In diesem Zustand befand es sich, als die Aufnahme entstand, schon seit Monaten. Kurz zuvor war Alts langjähriger Lebensgefährte Bernhard Liebler gestorben und in den Räumen der Petersbergstraße herrschte nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal die Ödnis eines obdachlos gewordenen Gefühls. Natürlich ist dieses Foto in gewisser Weise Inszenierung. Die schwarze Draperie sollte dem blauen Plastilinmodello Raum schaffen und es isolieren von der Atelierwand, die nichts anderes darstellte als Musée imaginaire aus angepinnten Plakaten, Postkarten, Gipsabgüssen und Mitbringseln seiner Reisen. Gleichzeitig jedoch eröffnet dieser Theatervorhang einen Blick vorbei am entstehenden Werk in den ästhetischen und weltanschaulichen Hintergrund, in dem als Œuvre und eben auch diese Pietà entstanden. Es ist als Makrokosmos des geistig-sinnlichen, ohne den seine Werke nicht hinlänglich zu verstehen sind und ohne den auch die Betrachtung dieses Vesperbildes nur an der weit entfernten Horizontlinie des kunstgeschichtlichen und religiösen entlanggleiten könnte. Von links oben blickt Michelangelos Florentina David ins Weite. Daneben ragt das untere linke Relief von Ghibertis goldener Paradiespforte ins Bild, darunter ein Gipsabguss eines alten Bronzekruzifixus und in der Achselhöhle des toten Jesus geborgen Rodins großer Schatten und von Caravaggio eine der bis dahin erotisch unverschämtesten Darstellungen Johannes des Täufers als Knabe mit Widder, wobei die einschlägige Kunstgeschichte sich alle nur erdenkliche Mühe gab, wenigstens den Widder als einen Verweis auf das Lamm Gottes zu sehen und somit den religiösen Kontext zu wahren und den Eros zu zähmen. Jedes der Werke in dieser zufällig oder auch sich nicht so ganz zufällig ergeben habenden Auswahl steht für ein Ingredienz alten Denkens und Schaffens. Ghiberti stößt selbstbewusst mit seinen Bronzeportalen im Quattrocento das Tor zur italienischen Frührenaissance auf und lässt sich auch als wohl erster nicht mehr das Programm seiner Werke von Theologen vorformulieren. Mit Michelangelo erreicht die Renaissance ihren Höhepunkt und Caravaggio schließlich etabliert den römischen Barock, trotz größter persönlicher Tragik, nicht ganz ohne Augenzwinkern, wenn er wie im vorliegenden Fall des Johannes, oder sollte man ihn nicht besser einen Pseudo-Johannes nennen, bis in die Körperhaltung hinein einen jener Injudi, also junger, nackter Männer aus Michelangelos sixtinischen Fresken zitiert. Mit Rodin endlich und seinem großen Schatten sind wir im 19. Jahrhundert angekommen und bei einem weiteren Verehrer Michelangelos. Vielleicht fragen Sie sich, was hat dies alles mit unserem Vesperbild, mit der Mainzer Pietà zu tun? Nun, wir werden es sehen. Kopfschütteln mag dieses erotisch aufgeladene Andachtsbild bei dem einen oder anderen hervorrufen, denn zu offensichtlich wird im vorliegenden Fall anhand eines altehrwürdigen ikonografischen Topos, eines Andachtsbildes, in das hinein Generationen von Menschen ihr namenloses Weh bargen, höchst persönliche Geschichte abgehandelt. Doch treten wir uns nicht bei der Betrachtung eines jeden Werkes der bildenden Kunst oder dem Hören von Musik selbst gegenüber? Ist das, was wir sehen und hören, nicht fast ausschließlich das, was in uns selber klingt, was in uns Resonanz findet, in Harmonien und Disharmonien? Weist uns nicht jedes Kunstwerk in uns zurück und vielleicht über uns hinaus? Möge dem Erzähler im Hinblick auf sein Thema nicht widerfahren, was der heilige Augustinus im 14. Kapitel seiner Confessiones, in dem er über die Zeit handelt, schreibt: Solange mich niemand danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es aber einem, der mich fragt, erklären sollte, weiß ich es nicht. In der Serpentinata, in der spiralförmigen Aufwärtsbewegung von Maria Magdalena am Fuße unseres Prozettos bis hin zum Kopf des Johannes, liegt das, worüber Rilke schreibt: Leben wand sich, Schicksal ward geboren und im Innern weint ein Quell. Hören Sie nun aus dem zeitgenössisch-weltlich-oratorischen Kreuzweg Lacrime Caravaggio von Jordi Savall aus der 4. Station, Cantus Caravaggio und Lacrime Amara, bittere Tränen. Es spielen Le Concert des Nations und Hesperion 21.